Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Es gibt auch so Themen, das habe ich auch von einem Bekannten von mir gelernt, wo ich auch oft überlege, so, ja eigentlich, wenn wir KI einsetzen, ist es doch eigentlich viel schneller und effizienter. Aber ich weiß zum Beispiel, dass manche Leute im Team das total super gerne machen, dann will ich denen diesen Job auch nicht wegnehmen. Ja, gerade hier in Deutschland haben wir natürlich einerseits mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, aber auch mit dem demografischen Wandel. Da kommt nichts nach. Je nachdem, welche Studie wir heranziehen, bekommen wir nur 1,2 bis 1,4 Kinder.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, sind wir eigentlich mehr als eine Zahl und warum das Alter keine Rolle spielt. Dazu habe ich die Wirtschaftsingenieurin und Autorin Irene Kilubi eingeladen. Irene ist Wirtschaftsingenieurin, promovierte Expertin für Daten- und KI-getriebene Entscheidungsprozesse, Unternehmerin und eine der profiliertesten Stimmen in Deutschland, wenn es um Chancengerechtigkeit, New Work, Diversität und Zukunftskompetenzen geht. Sie bewegt sich souverän zwischen Konzernwelt, Wissenschaft, Startups und Öffentlichkeit. Immer mit einem klaren Fokus, Menschen nicht auf Kennzahlen, Rollen oder Algorithmen zu reduzieren. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihr Buch Du bist mehr als eine Zahl, in dem sie kritisch und zugleich konstruktiv beleuchtet, wie Daten, KPIs und KI unser Arbeitsleben prägen und wo sie dem Menschlichen im Weg stehen. Als Speakerin, Aufsichtsrätin, Beirätin und LinkedIn Top Voice verbindet sie analytische Schärfe mit gesellschaftlicher Haltung. Sie stellt unbequeme Fragen, ohne zu polarisieren. Und genau das macht ihre Stimme so relevant für Führungskräfte, Organisationen und die Arbeitswelt von morgen. Zu ihrem Buch Du bist mehr als nur eine Zahl oder Du bist mehr als eine Zahl, warum das Alter keine Rolle spielt, erschienen im Murmann Verlag. In Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien tobt ein vermeintlicher Generationenkonflikt. Die Älteren rümpfen die Nase über die Gen Z, faul, nicht belastbar und unzuverlässig. Die Jüngeren wehren sich gegen die Überheblichkeit der Boomer, dominant, übergriffig und besserwisserisch. Schluss damit, sagt Irene Kilubi, Unternehmerin, Multibeirätin, Hochschuldozentin und eine gefragte Keynote-Speakerin und Moderatorin. Denn sie plädiert für das generationsübergreifende Miteinander in Unternehmen und im sozialen Alltag. Dafür hat sie eine Social Impact-Initiative namens Joint Generations gegründet, die die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den Generationen nachhaltig verbessern möchte. Ihre These: Passion, Potenzial und Persönlichkeit vor Alter. In ihrem Buch zeigt sie vom Onboarding in Unternehmen bis hin zu altersgemischten Teams, von der Social-Media-Nutzung bis hin zur politischen Umsetzung, wie es konkret funktionieren könnte. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir es schaffen, hier in dieser Folge zusammenzutreffen. Herzlich willkommen, liebe Irene.
Hallo in die Runde. Hi, Danny.
Liebe Irene, ich habe so ein, zwei Worte für dich schon verloren, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du die Frau geworden bist, die du heute bist.
Oh meine Güte, ganz kurz. Ja,
Du musst nicht kurz, du kannst dir Zeit nehmen.
Ja, ich bin eigentlich von Haus aus Wirtschaftsingenieurin, habe nach dem Studium jahrelang bei BMW gearbeitet. Dann war ich bei Siemens im Inhouse Consulting. Zuletzt war ich bei Deloitte Manager Strategy and Operations und habe mich schon immer für Innovation fasziniert, auch für Chancengerechtigkeit. Und kann das jetzt in meiner unternehmerischen Tätigkeit ausleben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mich mit dir darüber unterhalten kann. Du hast auch schon mein Buch erwähnt. Ich plädiere dafür, dass wir dem Alter nicht so viel Beachtung beimessen sollten, wie wir es sonst tun, sondern eher auf die Persönlichkeit, die Passion und das Potenzial von Menschen gucken. Und ich sag, wenn wir schon bei dem Thema Alter, was uns ja eigentlich alle verbindet, ja, weil wir sind alle mal Babys, Kleinkinder, Erwachsene und hoffentlich irgendwann mal glückliche Omis und Opis uns verbindet und da schon Konflikte bestehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir bei anderen Dimensionen noch weit entfernt sind. Und du hast ja das Thema KI und Daten angesprochen. Bei aller Liebe zur Digitalisierung und zu KI, finde ich, sollte der Mensch immer noch im Mittelpunkt stehen. Und ich hoffe, darüber können wir heute ein bisschen philosophieren, wie uns das gelingt in Zukunft.
Absolut gerne. Und da behandelt der Podcast ja auch immer wieder das Thema gesellschaftliche Spannung, KI. Auch in einer der letzten Folgen war ja Wolf Lotter hier zum Thema digital Erwachsenwerden.
Schöne Grüße. Er hat auch eine Rezension zu meinem Buch geschrieben. Oder wie nennt man das, so eine Rezension, ne? Hinten an der Klappe zum Buch. Genau. Ja.
Ja, ein sehr angenehmer Streitpartner war er. So.
Oh!
Ganz charmant. Nein. Aber es macht Spaß, mit ihm zu streiten und zu diskutieren. Mhm. Und das Buch ging auch um KI, das Neueste. Oder es geht um KI, von daher absolut spannend. Und er wird auch bald wiederkommen, nehme ich an. So schnell wie er Bücher schreibt, so schnell kann ich ihn gar nicht einladen. Du sagst ja, du bist mehr als eine Zahl. Wann hast du selbst das erste Mal gemerkt, dass Zahlen anfangen, Menschen zu definieren?
Als ich ins Berufsleben eingetreten bin, da habe ich es spätestens gemerkt. Vorher war das nicht so präsent, weil als ich ins Berufsleben eingetreten bin, in der Firma, in der Abteilung, wo ich gearbeitet habe, war ich mit Abstand die Jüngste. Ich war 25 und nach meinem Masterstudium eingestiegen und nächst ältere Kollege war 43, also 18 Jahre Unterschied. Und da wurde oft mein Alter thematisiert. Ja, hing damit zusammen, anscheinend war ich den Leuten zu dynamisch, voller Energie und war immer offen für neue Projekte und habe immer hier geschrien. Und sie sagten mal zu mir, ja, Irene, Piano, langsam und na klar, das liegt an deinem Alter. Da haben wir auch noch gedacht, wir können die Welt verändern und mach das ein paar Jahre, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ja. Oder ich war da im Einkauf tätig, muss halt sehr viel verhandeln. Und da war immer so, ja, schaffst du das denn? Du weißt ja, da sind ja gestandene Männer, die dann vor dir stehen. Die haben schon jahrelang Erfahrung und du bist ja noch so jung. Ja, und irgendwie immer dieser Beschützerinstinkt, der dann aufkam, aufgrund meines Alters.
Was würdest du sagen, welche Kennzahl gibt es in Unternehmen, die du für persönlich für besonders überschätzt hältst?
Überschätzt, ja, das ist natürlich die Altersstruktur. Das ist Wahnsinn, aber meistens, wenn Unternehmen auf mich zukommen und wir sprechen darüber, was ist denn die größte Herausforderung, was das Thema Generationenvielfalt oder generationsübergreifende Zusammenarbeit anbelangt, da kommt immer, ja, wir sind im Schnitt 52 oder wir sind im Schnitt 48, wo ich sage, das sagt mir doch erstmal überhaupt gar nichts aus. Ja, es sagt mir nichts aus über die Unternehmenskultur. Es sagt mir nicht aus, ob das Unternehmen adäquate lebensphasenorientierte Benefits anbietet. Es sagt mir nichts über den Wellbeing-Zustand der Mitarbeitenden aus, über den Know-how-Wissensaustausch, ja, also oder die Skills, die vorhandenen oder die Zukunftsfähigkeit, gar nichts.
Was würdest du sagen? Also ich selber bin großer Freund von Altersdiversität, habe jetzt so einige Workshops auch begleitet, wo ich das bei Unternehmen gut begleiten konnte, erlebst jetzt gerade im eigenen Unternehmen sehr positiv. Was würdest du sagen, was sind für dich so Vorteile von altersdiversen Teams?
Ja, also absolut. Also wenn wir uns auch das KI-Zeitalter jetzt angucken, es gibt da gewisse Entwicklungen, die uns dorthin geführt haben, wie wir jetzt sind. Und das basiert auf den menschlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit, Way of Working, wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben. Nur dann können wir auch wirklich wissen, wie wir KI sinnvoll nutzen können. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch frische Perspektiven, neue Denkweisen. Und das Zusammenkommen beider Welten ist so essentiell, um uns gesellschaftlich auch voranzutreiben. Was ich damit sagen, die Jungen haben natürlich die Erfahrung, die kennen Abläufe sehr gut im Unternehmen, die wissen, was funktioniert oder nicht, haben schon einiges durchgemacht, haben schon viele Transformationen, Umstrukturierungen durchgemacht. Wohingegen die Jüngeren vielleicht auch mit einer gewissen Naivität an Dinge rangehen, mit neuen Arbeitsmethoden, neuen Sichtweisen. Und man braucht einfach beides, um zukunftsfähig zu sein und zu bleiben.
Es gibt ja diese häufige Klassifizierung, Babyboomer, Silverliner, Gen X, Y, Z, Alpha, Beta. Was hältst du von diesen Kategorisierungen? Wie viel Wahrheit ist da dran und wie irreführend sind sie vielleicht auch?
Was bist du denn eigentlich? Weißt du das?
Ja, na, es gibt so, ich bin so am Schneidepunkt, es gibt so Gen X, da gehöre ich bei manchen zu und dann wieder Gen Y, also ich bin 81er Jahrgang und da sind die Modelle so an so einer Schnittgrenze.
Ah, also ich würde sagen, 81 würde ich trotzdem noch gerade so noch zu Gen Y zählen. Ja, ich gehöre auch zu Gen Y mittendrin. Und was halte ich davon? Ich sag mal so, ich verstehe es, warum es das gibt. Es gibt halt diese Eingrenzung nach Altersgruppen. Warum sind die entstanden? Weil man davon ausgeht, dass Menschen einer bestimmten Altersgruppe eine gemeinsame Identität prägt. Die setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Angefangen mit Technologienutzung in der Zeit, in der wir groß geworden sind. Die Art und Weise, wie wir erzogen wurden. Dann die Schulbildung, die wir genossen haben. Ganz wichtig auch, unter welchen sozioökonomischen oder gesellschaftspolitischen Umständen wachse ich auf. Ne? Also das heißt, welche Krisen durchlebe ich? Wie ist die Wirtschaftssituation? Wie ist der Arbeitsmarkt? Dann, was uns auch prägt in unserer Weltanschauung, Popkultur prägt uns auch, ja, die Fernseh-TV-Landschaft, ja, das alles, Mode auch, das alles zusammengenommen, formt eine gewisse Identität von einer gewissen Zeitspanne an Altersgruppen und das wiederum schlägt sich in unser Denken, Fühlen, Handeln und Wollen im gesellschaftlichen und im Arbeitskontext. Ich will damit sagen, ich nutze die selber auch, aber nur zu Analysezwecken. Es gibt ja auch im Fernsehen, ne? Man sagt ja die 14- bis 49-Jährigen, was ja total große Spanne ist. Es wird in der Politik benutzt, es wird in der Gesundheitsforschung benutzt. Ja? Man nutzt nicht unbedingt die Begriffe Gen Z oder Gen X, aber man sagt zum Beispiel die 35- bis, weiß ich nicht, 50-Jährigen etc. pp. Das soll aber nicht wertend sein. Es wird dann erst wertend, wenn man dann Menschen pauschalisiert. Ja, aber der Ursprung ist einfach nur zu Analysezwecken, weil wir können ja nicht sagen, die Einjährigen bis 90-Jährigen, ja. Und das dient allein als Analyseinstrument, um Phänomene besser und einfacher erklären zu können.
Mhm. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal gesprochen, dass du jetzt auch wieder fleißig dabei bist, eine Organisation mit aufzubauen. Richtig. Ja.
und du auch.
Ja, genau. Wir haben da gerade so eine Parallele und ich sage mal, ich habe jetzt als Team, neben dass es noch ein gleichaltiger Mitgründer ist, noch eine jüngere Mitgründerin und dann ein relativ junges Team mit 25-jährigen Studentinnen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Und ich erlebe schon, dass die bestimmte Sachen zum Beispiel nicht mehr tolerieren, die wir noch vielleicht akzeptieren würden, im Sinne von Papier. Das heißt, warum muss man was aus... Oh, schöner, ja. Der war schöner Seitenstecher. Schön, ja, Paperwings, genau. Da fällt mir gerade nur eine kleine Geschichte ein. Ich habe mal zum 1. April das Logo geändert zu einem zusammengekühlten Papierkugel und habe eine lange Argumentation geschrieben, warum ich den Papierflieger jetzt zu einem Papierknüller mache. Habe es gepostet und es gab das Feedback, das andere Logo war nicht schlecht, aber die neue Idee ist auch nicht verkehrt, weil man kann ja Ideen verwerfen. Aber das passt auch ganz gut trotzdem mehr zur Digitalisierung. Übrigens das Diskettensymbol. Heißt ja speichern und die meisten Jugendlichen kennen das ja gar nicht mehr und können gar nicht assoziieren, was das ist, weil sie Diskette nicht mehr kennen.
Stimmt.
Ja, aber spannend, die wollen quasi alles automatisieren und digitalisieren, weil sie es gar nicht mehr akzeptieren, dass es nicht so ist. Und da erlebe ich einen frischen neuen Wind. Wenn du jetzt ein Team aufstellst, was wären so Sachen, wo du sagen würdest, hier würde ich jemanden reinholen mit Erfahrung oder jemanden Älteren oder Jüngeren? Oder würdest du das nie als eine Rolle akzeptieren, weil du sagst, nö, da gucke ich auf Ausbildung, Erfahrung, Persönlichkeit?
Genau, also ich mache das überhaupt nicht an der Rolle fest. Ich sag mal, der oder die Beste kriegt den Job, ne? Aus meiner Sicht. Klar, natürlich Wir sind jetzt auch nicht ein Riesenteam, ne? 11 Leute. Aber wenn wir jetzt ein ganz großes Team wären, würde ich schon gezielter darauf achten, ja. Es war auch eine Zeit lang, da habe ich eine Stelle ausgeschrieben, war schon ein bisschen schwierig, die richtige Person zu finden. Da habe ich mir Support von der Agency geholt und da haben die mich gefragt, ob ich einen Wert lege auf ein Geschlecht, ne? Habe ich gesagt, eigentlich gar nicht. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich gerne jemand Männliches haben, wenn es das ergibt, weil wir einfach in der Frauenüberzahl waren. Aber das denke ich mal völlig legitim, dass man auch einfach auch guckt, ne? Wenn bei gleicher Eignung, dass man da trotzdem irgendwie eine gewisse Diversität hat. Aber wenn jetzt eine Frau wieder besser gewesen wäre, was auch wieder der Fall war in dem Zeitpunkt, dann würde ich dann sagen, ich nehme jetzt nicht nur den Mann, weil ich jetzt mehr Männer im Team haben möchte, wenn die Frau dann letzten Endes besser qualifiziert ist, ne? Und genauso ist es auch mit dem Alter. Ja, also wir sind relativ jung oder relativ älter, ja, kann man so sagen. Ich würde sagen, ich bin so in der Mitte, aber in der Mitte haben wir nicht so viel. Wir haben sehr viele Ausreißer nach, wie sagt man, nach rechts und nach links, keine Ahnung, nach oben, nach unten. Genau, so gehe ich einfach vor, ne? Also ich kann auch nicht sagen, dieses Klischee, dass man zum Beispiel sagt, dass Jüngere besser Social Media können, hat sich für mich nicht immer bewahrheitet, ne? Es war immer so oder so, ne? Deswegen, oder auch dieses Thema Netzwerk aufbauen, ne? Also da gibt's auch immer wieder Unterschiede. Ne? Es gibt Ältere, die haben ein super Netzwerk, die können total gut Beziehungen aufbauen. Genauso gibt es auch Jüngere. Deswegen würde ich nie sagen, ach, der Eventmanager-Rolle oder Projektmanager-Rolle würde ich einem gewissen Alter zuschreiben. Da verpasst man ja auch Chancen, ne?
Ja.
Ja, du lachst.
Ja, ich war bei zwei Sachen und habe gerade überlegt, wie ich die Brücke mir aber baue. Also was ich jetzt zum Beispiel mit meinem Team gemacht habe oder unserem Team, ist, ich habe komplett Persönlichkeitsanalysen gemacht, weil ich das ja ganz oft mache und dann wirklich basierend auf der Persönlichkeit schaue, wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit, was braucht die Person, ist sie eher introvertiert, ist sie extrovertiert, braucht sie mehr Vorbereitungszeit. Ich habe nicht so gern Vorbereitungszeit, weil ich dann alleine arbeiten muss die ganze Zeit. Ich mache das lieber in einem Workshop dann zusammen. Ein Introvertierter bereitet sich gern vor, bevor er das dann macht. Das heißt, da habe ich schon sehr, sehr stark drauf geguckt. Und ich fand es so interessant, weil unser Unternehmen hat jetzt gerade was mit Krisenvorsorge zu tun. Und in die Zeit, in die ich in die Armee eingestiegen bin, wegen dem Jugoslawienkrieg, da ist sie geboren im Kosovo. Da gibt es einfach so ein paar Generation und kulturelle Aspekte, die ich dann wiederum spannend finde, die für die Zusammenarbeit und was dann auch prägt. Und dann sind wir bei der Einordnung, was prägt Generationen, wo kommt das zum Beispiel her? Und ich glaube, das kann es spannend machen. Und wo ich jetzt aber geschmunzelt habe auch noch, war der Punkt, dass du Wirtschaftsingenieurin bist, Beraterin bist, jetzt die Haltung in den Fokus schiebst, aber glaube ich, wenn du ein Unternehmen gründest, das heißt, ich bin jetzt COO, das heißt, ich mache ganz viel über KPIs und man muss natürlich auf Kennzahlen gucken, man hat noch nicht so viel Geld, man muss aber Umsätze reinbringen. Das heißt, am Ende des Tages zählt ja auch in der operativen Steuerung des Unternehmens die Zahl. Und wie gelingt der Spagat, dass ich mich nicht nur an Zahlen orientiere, dass ich den Mensch in den Mittelpunkt stelle?
Wenn du jetzt sagst, an Zahlen orientieren, meinst du jetzt das Alter oder meinst du an
die Umsätze? Ja, Wirtschaft, ja, ich meine Produktivität, Effizienz, genau.
Also ich muss dir ganz ehrlich, das lässt sich nicht vermeiden. Ne? Ich sag immer, I have a business to run am Ende des Tages. Ne? Es geht ja um Menschen, Menschenführung, aber am Ende des Tages, die Zahlen müssen ja auch stimmen. Ne? Sonst gibt es uns dann irgendwann mal nicht mehr. Ja, und ich sage auch immer so, gerade wenn man ein kleines Unternehmen, frisches Unternehmen ist, man hat halt einfach nicht die Ressourcen wie ein Großkonzern oder großes Unternehmen. Und man braucht einfach die richtigen Leute mit an Bord, ne? Die einfach auch die Extrameile mit einem gehen, die auch bereit sind, mit dem Unternehmen mitzuwachsen, ne? Und auch zu wissen, dass jeder Tag anders aussieht, ne? Dass wir dann vielleicht nicht die festen Strukturen haben. Und darauf achte ich auch, ne? Weil du hast es ja auch angesprochen, ne? Das Team muss irgendwie funktionieren, die Zusammenarbeit muss klappen. Aber das sind für mich andere Aspekte, als auf das Alter zu gucken, ne? Weil hier gucke ich dann wirklich auch, passt die Person zur Unternehmenskultur? Und da ist es in erster Linie erstmal egal, welches Alter die Person hat.
Bei dem Thema New Work oder bei Führung stellen wir oft die Mensch oder die Persönlichkeit in den Mittelpunkt, also eine menschzentrierte Führung. Was würde das für dich im Alltag bedeuten, wenn man den Menschen in den Fokus nimmt, in der Führung?
Ja, dass man zum Beispiel KI nicht überhand nehmen lässt, ja, sich nur darauf verlässt, sondern wirklich Entscheidungen als Team gemeinsam fällt, dass man auch berücksichtigt, dass Menschen eben keine KIs sind, ne? Auch Bedürfnisse, Erwartungshaltung. Man neigt ja sehr oft dazu, du hast es da vorhin angesprochen, zu sehr auf die Zahlen immer zu achten. Aber es fängt schon bei Kleinigkeiten an, ne? Da lerne ich auch immer wieder dazu, wenn man ein Meeting hat, dass man jetzt sagt, hallo, wie geht's dir? Was machst du so? Und nicht direkt ins Thema reinspringen. Und was sagen die Zahlen? Was hat das ergeben? Hat das was gebracht? Sollen wir so weitermachen? Ne? Also, dass man darauf achtet, dass man auch Beziehungen weiterhin aufbaut. Also zum Beispiel bei uns ist es so, wir arbeiten auch sehr viel remote, dass man trotzdem irgendwie noch Begegnungen schafft, ne? Ab und zu mal, wo man sich auch mal persönlich austauscht, weil das ist auch wieder was ganz anderes, ne? Und diese Binsenweisheit, ne? Ob man sich riechen kann, das erlebt man halt nur live vor Ort und nicht nur online. Und dann natürlich auch, ich plädiere immer dafür, viele Fragen zu stellen. Ne? Wir haben verlernt, finde ich, in unserer Gesellschaft, auch gerade in der Arbeitswelt, ne? Fragen zu stellen. Wir wollen immer nur senden und unsere Meinungen teilen, unsere Erfahrungen teilen, aber einfach auch mal aktiv zuhören, ne? Und andere mal zu Wort kommen lassen. Ne? Ich achte auch darauf, dass auch die Leute, die vielleicht etwas introvertierter sind, auch mal zu Wort kommen lassen. Und tatsächlich auch alles, was wir mit KI bearbeiten, auch mein Team, dass wir das auch immer wieder hinterfragen, ne? Und das nicht einfach so hinnehmen und vor allen Dingen nicht immer auf den nächsten Trend aufspringen. Ja, man neigt ja dazu, oh, da ist ja wieder ein neues Tool, zu überlegen, brauchen wir das wirklich? Ja, bringt uns das wirklich weiter? Ist es eine Entlastung oder ist es eher eine Belastung? Dann, was ist der Output letzten Endes? Werden wir dadurch produktiver oder doch nicht? Und für welche Anwendungsfälle brauchen wir es tatsächlich? Ne? Und es ist wirklich so, es gibt auch so Themen, das habe ich auch von einem Bekannten von mir gelernt, wo ich auch oft überlege, so, ja, eigentlich, wenn wir KI einsetzen, ist es doch eigentlich viel schneller und effizienter. Aber ich weiß zum Beispiel, dass manche Leute im Team das total super gerne machen, dann will ich diesen Job auch nicht wegnehmen. Weißt du, was ich meine?
Nee, ich hab gerade den Fall, Pixelschubsen nenne ich das immer. Als ich mal meinen ersten Marketingbereich übernommen habe, da habe ich immer ganz neidisch auf meinen Designer geschaut, der nur noch Pixelschubsen musste. Das heißt, bei Designern sind es so Millimeter, die du was ausrichtest, bis es perfekt ist.
Ja.
Das kostet immer Zeit, es ist dann aber halt perfekt.
Ja.
Und das ist wie so eine Zen-Tätigkeit, so eine Achtsamkeitsübung. Ich höre dann hier meine Konzentrationsmusik und schiebe das hin und her. Und das kann KI heute einfach sehr gut. Also,
ja.
Und das nimmt mir halt 2 Stunden Arbeit, aber 2 Stunden Arbeit, die mir Spaß gemacht haben.
Genau, ja. Das ist immer so ein Trade-off, ne? Man überlegt so, weil dir tut es ja gut, ne? Und macht es Spaß und ja, du kannst ab und zu mal sagen, wenn es mal schnell gehen muss, ja gut, dann setzt die KI ein, aber wenn es dir wirklich gut tut und du produktiver bist, warum sollst du es nicht weitermachen, nur weil das die KI kann?
Und was ich jetzt spannend fand, ich hatte jetzt gerade einen Workshop in einem sehr altersdiversen Team, das heißt, eine Person aus dem Personalbereich war kurz vor der Rente, die andere war Azubine. Und die hat ganz selbstverständlich ganz viel KI genutzt. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, uiuiui, das ist jetzt gar nicht unkritisch, weil gerade im HR geht es ja um arbeitsrechtliche Themen.
Ja.
Und wenn dann die Kompetenz, KI-Kompetenz nicht da ist, das heißt, was sind die Quellen, worauf man sich bezieht, wo kommt das her? Man kommt um das Know-how nicht rumrum. Das heißt, man muss schon hinterfragen, was sind die Zeiten, was sind die Fristen, wie kann ich sowas machen? Und ich glaube, da ist dann die Bildung, die Erfahrung, das Wissen wichtig, weil KI einfach dann gefährlich werden kann.
Ja, deswegen, also man muss auch die KI so trainieren, dass sie selber kritisch hinterfragt. Das erlebe ich sehr häufig, ne? Dass ich dann auch nochmal einen Prompt hinterher schiebe und sage, sind das wirklich zuverlässige Quellen? Sind das renommierte Quellen? Hast du einen Link für mich? Wo hast du die Aussagen her? Ja, hast du die nochmal verifiziert? Bist du dir 100%ig sicher? Ja, dann antwortet auch die KI manchmal. Und manchmal ist sie so überzeugt, dass wir dann sagen, okay, passt. Aber manchmal zweifelt sie selber. Oder ich sage auch mal der KI, ja, aber vor 2 Stunden hast du mir das gesagt, jetzt sagst du mir wieder was anderes, ne?
Hm. als du dein Buch rausgebracht hast, da warst du ja kaum zu erreichen, weil du extrem gut ausgelastet warst und auch sehr gut sichtbar warst. Was waren Reaktionen, die dich überrascht haben? Gab es Reaktionen, die dich schockiert haben? Gab es Sachen, die dich bestätigt haben?
Ja, also glücklicherweise gab es eigentlich fast nur Aussagen, die mich bestätigt haben. Was mich am meisten überrascht hat, kennst du das? Du schreibst halt ein Buch und gibst Leuten Tipps und Appelle und rechts aber nicht damit, dass das wirklich jemand tut und vor allen Dingen so sichtbar tut, dass du das auch mitbekommst oder die das dann mitteilt, ne? Also zum Beispiel habe ich in dem Buch aufgerufen, jemand, der 50 plus ist und vergeblich versucht hat, sich zu bewerben, einfach mal einen Aufruf auf LinkedIn zu starten. Und dem sind zwei Personen wirklich gefolgt und die Posts sind viral gegangen. Und sowas finde ich einfach richtig cool. Oder wenn mir Leute berichtet haben oder selber einfach das, ne, in spannenden Situationen, in allen möglichen Situationen, die lagen am Strand oder einer war auf dem Stepper und hat das Buch parallel gelesen, weiß nicht, wie er das angestellt hat. Aber das fand ich immer so, das hat mich immer sehr überrascht, zu welchen Situationen die Leute das Buch gelesen haben oder mir Leute gesagt haben, hey, das Buch kam genau zum richtigen Zeitpunkt, ne, weil ich war frustriert aufgrund meines Alters und ich weiß nicht warum, man zieht dann halt auch in der Zeit auch so gewisse Leute an, die vielleicht ein bisschen mit ihrem Alter hadern. Ne? Es gab sogar Leute, die habe ich dann irgendwo getroffen oder auf Events oder Veranstaltungen und die kannten mich gar nicht und wussten gar nicht, dass ich das Buch geschrieben habe. Und dann setzt sich jemand zu mir hin und so, oh, ich habe bald Geburtstag, ich werde 43. Und dann denke ich, du sitzt gerade neben der Frau, die das Buch geschrieben hat, das Alter spielt keine Rolle. Ja? Oder Leute dann anfangen zu erzählen, als ich 60 wurde, dachte ich, das Leben ist jetzt vorbei, ich weiß nicht, was ich da tun soll, etc. pp. Oder auch so, ja, wenn ich irgendwie in einem Gespräch war und wir haben über das Thema gesprochen, Alter und sowas, dann hieß man, oh, da ist ein tolles Buch rausgekommen von so einer, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, sie hat so einen komplizierten Namen, aber das Buch kann ich dir echt empfehlen. Oder kennst du Joint Generation, ganz tolle Initiative, oh, wie hieß die nochmal, die das gegründet hat? Und du stehst davor und dann denkst du so, also, okay, ja, ich bin, ach, du bist, ach genau, du bist hier dein Kilubi. Ach, witzig. Oder manchmal habe ich das gar nicht mal aufgelöst. Und dann haben das irgendwann auf LinkedIn gesehen. Die so, ach, du warst die, die neben mir saß bei dem Event. Warum hast du nichts gesagt?
Was sind denn die Herausforderungen der Altersdiversität in Unternehmen? Wo siehst du kritische Punkte? Wo sagst du, das ist eine Herausforderung für Unternehmen?
Also in allererster Linie, dass man zu sehr auf die Unterschiede schaut. Ja? Dass man direkt wieder Kategorien, ach, das ist ein Grünschnabel, das ist ein Gen-Zler, das ist ein Babyboomer, ist gar nicht mehr motiviert, guckt nur noch auf die Rente. Also diese Stereotypisierung. Ich glaube, das ist das größte Problem. Und so fangen wir auch meistens mit der Arbeit an, ne? Welche unbewussten Vorurteile herrschen vor? Und welche Wahrnehmung habe ich von Menschen in meinem eigenen Alter, so wie mein eigenes Alter selbst, und auch von Menschen, die deutlich jünger oder deutlich älter sind als ich? Und das ist die größte Herausforderung, dass man viele, sag ich mal, Aspekte des Arbeitslebens sehr stark mit dem Alter assoziiert. Und ich bin natürlich dafür sensibilisiert und spätestens als ich das Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, wie krass das eigentlich, also krasser ist, als man sich das eigentlich vorstellt, wenn man wirklich mal drauf achtet. Ja. So oft immer dieses, ach, oder sie ist ja so jung und das kann sie gar nicht schaffen. Oder ganz oft auch, weiß nicht, ob das das Richtige für die Petra ist. Die ist ja schon 55. Ich glaube, die hat jetzt andere Sorgen, als jetzt noch eine neue Initiative zu starten. Das Gleiche auch, wenn es gerade um neue Themen geht, die mit Technologie verbunden sind, dass ganz oft pauschal davon ausgegangen wird, dass Jüngere das besser wuppen können oder prinzipiell sich Jüngere wohler fühlen in diesem Arbeitsbereich. Oder das Thema Social Media. Da kann sich ja keiner vorstellen, dass jemand mit 50 plus Freude dran hätte. Ja? Oder geschweige denn die Kompetenz dazu hätte, das zu können. Und das führt letzten Endes dazu, dass wir die kognitiven Leistungsfähigkeiten von Altersgruppen über- oder unterschätzen. Das ist das größte Problem, dass wir immer davon ausgehen, dass Menschen zum Beispiel ab einem gewissen Alter nicht mehr über die kognitive Leistungsfähigkeiten verfügen, sich neue Kompetenzen anzueignen oder gar noch diese zu besitzen. Ja, das heißt, gerade wenn es um KI, Blockchain, Internet of Things geht, ne, dass Ältere außen vor gelassen werden. Genauso bei den Jüngeren. Da sprechen wir von Adultism oder Adultismus. Bei dem anderen sprechen wir über Ageism oder Ageismus. Dass man davon ausgeht, dass wenn ich vermeintlich zu jung bin, dass ich nicht die richtigen Entscheidungen treffen kann, dass ich gar nicht in der Lage bin, Verantwortung tragen zu können oder zu wollen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir haben verlernt zu fragen. Ich sag doch, frag doch einfach die Person, ja? Also schon alleine, wenn man sagt zum Beispiel, ja, jemand hat sich beworben, ach nee, den nehmen wir nicht, der ist ja eh nicht motiviert. Ich so, erstens, sonst wird sich ja die Person vielleicht nicht bewerben. Und zweitens, frag die Person doch einfach mal. Ah, das machen wir nicht.
Ja, es ist einer meiner, in so Workshops, ist so einer meiner liebsten Sachen, wie kriege ich etwas raus? Und dann rätseln die Leute ganz viel, naja, da googeln wir oder fragen das. Nee, fragt die Leute doch einfach. Fragt sie einfach ins Gesicht. Also, sitzen ja vor euch, die werden euch eine Antwort geben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich so eine Kompetenz, die man so ein bisschen verlernt hat, auch in der Führung vielleicht. Mhm. Was ist denn der Impact deiner Social Impact Initiative Joint Generations? Was hat das bewirkt? Was hat das ausgelöst?
Ich sage immer, wenn man gerade, also ich sag mal so, das Thema ist ja jetzt nicht neu, ne? Aber vielleicht haben wir das ein bisschen mehr Mainstream gemacht, weil wir halt viel darüber gesprochen haben und das auch in eine Initiative gegossen haben. Aber ich sag, bei solchen Themen gibt es immer so drei Säulen oder drei Ebenen oder Stufen, you name it. Es ist erstmal die erste Säule, wo man anfängt, sich überhaupt des Themas bewusst zu werden. Ja, als ich vor circa 5 Jahren die Social Impact Initiative gegründet habe, war es immer so, ja, was gibt es denn für ein Problem? Ne? Also, ne, es hieß auch immer, ja, bei uns gibt es doch keine Altersdiskriminierung, sowas gibt es doch gar nicht. Ne? Also man hat das echt so negiert. Aber dann fing es an, dass man sich überhaupt des Themas angenommen hat, Bewusstsein dafür entstanden ist. Dann kam so die zweite Stufe, wo alle drüber gesprochen haben. Jetzt haben wir, finde ich, so den Peak Point, wo man wirklich intensiv darüber spricht. Ja, und ich denke mal, dass unter anderem das Buch auch nochmal ein bisschen was dazu beigetragen hat, zumindest was das Feedback, was ich erhalten habe, bekommen habe. Und jetzt sind wir so in der Transition, ne, wo ich sage, es reicht nicht mehr, wenn wir alle drüber sprechen, sondern auch aktiv was tun, ne, und Maßnahmen ergreifen, sei es in der Arbeitswelt, aber auch im gesellschaftlichen Kontext, ne? Wenn wir zum Beispiel über Altersarmut sprechen oder wie sieht die Rentenversorgung aus, ne, heute und später für uns zum Beispiel auch. Ja, also, dass wir wegkommen von reinen Debatten und Diskussionen hin zu Handlungen kommen. Das wäre jetzt der notwendige nächste Schritt. Ja, weil es ist alternativlos. Ja, gerade hier in Deutschland haben wir natürlich einerseits mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, aber auch mit dem demografischen Wandel. Da kommt nichts nach. Je nachdem, welche Studie wir heranziehen, bekommen wir nur 1,2 bis 1,4 Kinder. Und Tendenz ist sinkend. Ne? Es wird sogar noch weniger Kinder, die auf die Welt kommen. Also da heißt es in Zukunft, wir können die Augen davor nicht mehr verschließen. Ne? Also wir müssen eigentlich aktiv werden.
Aber worin siehst du die Aufgabe von Politik dann?
Ja, zum Beispiel, also ne, ich bin jetzt keine, sage ich jetzt mal, Politikexpertin, ja. Aber wenn wir zum Beispiel uns die Geburtenrate angucken, zu überlegen, warum kriegen wir in Deutschland weniger Kinder. Also ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich die wirtschaftliche Lage, ne, dass man sagt, man muss sich erstmal ein Kind leisten können heutzutage. Man sagt zum Beispiel in München, das zweite Kind ist ein Luxus, ja, weil es einfach teuer ist, ein Kind zu haben. Dann die Betreuung ist in Deutschland nicht so gut gesehen. Und man sagt auch, ja, dass es nicht gerade immer sehr kinderfreundlich ist, ne? Also in manchen Einrichtungen etc. Ja, wenn man sich andere Länder anguckt, da sind Kinder immer willkommen. Da können Kinder auch einfach mal schreien und mal laut sein. Und hier, ja, also da kann man noch ganz viel verbessern. Dann das Thema natürlich Rente. Die wird ja immer weniger, immer geringer. Da kann natürlich auch Politik gucken, was man macht. Versucht da jetzt Lösungen zu finden, zum Beispiel das Renteneintrittsalter zu erhöhen. I don't know, ob das die richtige Lösung ist. Es gibt verschiedene Modelle, die jetzt ausprobiert werden. Aber Politik kann da auf jeden Fall was tun. Dann auch das Thema, ja, natürlich auch am Arbeitsmarkt, ne? Dass man das bestimmten Altersgruppen einfach den Zutritt zum Arbeitsmarkt auch erleichtert, auch mal so einen Quereinstieg oder sowas auch ermöglicht. Ja, gerade wenn wir uns überlegen, es ist einfach de facto so, dass alte Arbeitsplätze wegfallen werden, dafür neue entstehen. Ja, und da muss man eine Sorge tragen, dass gewisse Weiterbildungsmaßnahmen einfach dann für alle zugänglich sind und für alle möglich gemacht werden. Ja, und dann nicht auch hier, du nix, ne? Das ist tatsächlich so. Das haben auch einige zum Beispiel auf LinkedIn berichtet, dass vielen Menschen ab einem gewissen Alter eine Weiterbildung verweigert wird, ne? Ist meiner Mutter auch mal passiert, ne? Die haben gesagt, ach, das bieten wir nur bis 55 an, ne? Oder dass der Quereinstieg irgendwie fast unmöglich gemacht wird, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Beruf jahrelang gemacht hast, ne? Zum Beispiel Datenerfassung, sage ich jetzt mal, das wird jetzt durch eine KI ersetzt, aber du bist schon 50 plus oder 55 plus und möchtest was anderes machen, dann wird dir das einfach erschwert. Ja? Das sind nur ein paar Beispiele, die ich jetzt hier nennen möchte.
Würdest du sagen, es gibt eine geschlechterspezifische Altersdiskriminierung? Also macht es einen Unterschied, ob ich ein Mann mit 50 oder 55 bin oder eine Frau?
Ja, absolut. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Also ich sage das auch meistens immer sehr belustigend, aber das ist wirklich nicht so spaßig. Also man sagt wirklich so, Frauen haben wirklich nur eine begrenzte Altersspanne, wo sie genau richtig sind. Obwohl wir, keiner von uns, egal ob Männer oder Frauen, wir sind nie im richtigen Alter. Aber Frauen ist es nochmal stärker. Also man sagt so, ich glaube, zwischen 42 und 47 ist so das beste Alter einer Frau, weil sie gilt nicht mal als gebärfreudig, sieht noch halbwegs attraktiv aus, ist aus dem Gröbsten raus, geht man davon aus, und sie hat noch richtig Lust, was zu bewegen. Ne? Davor und danach, dann sage ich immer so, dann ist das Leben nicht so schön. Sie haben nur diese kurze Zeitspanne. Und ja, für alle Frauen da draußen, die noch nicht das Alter erreicht haben, kann ich nur sagen, freut euch auf die beste Zeit eures Lebens. Alle, die drüber sind, es tut mir schrecklich leid.
Das klingt ja total traurig.
Ja, deswegen, ein bisschen Sarkasmus muss doch auch sein, oder?
Okay, ja. Okay, ich hoffe, dass es rauskommt, dass es Sarkasmus war. Okay, gut.
Ja, ja.
Du bewegst dich ja viel in den Tech- und Wirtschaftskreisen. Wie offen sind diese wirklich für Diversität, jenseits von Lippenbekenntnissen?
Da fragst du dich aber was. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Also die Zahlenstatistiken sprechen was anderes, ne? Man kann es auch pädagogisch wertvoll ausdrücken, ne? Sie sind und waren stets bemüht. Ne? Aber irgendwann mal ist der Punkt auch erreicht, wo wir auch Ergebnisse sehen wollen, ne? Wir können noch Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Ursachenforschung machen. Aber ja, hapert immer mal wieder in der Umsetzung, ne?
Glaubst du, das Thema ist politisch oder gesellschaftspolitisch gerade tot? Ist es durch? Es will keiner hören?
Ja, das ist traurig. Du, ich spreche ja immer wieder mit Unternehmen. Habe auch heute wieder mit zwei Unternehmen gesprochen. Also am besten nimmt man das Wort Diversität nicht mehr in den Mund, das Wort Vielfalt auch nicht mehr in den Mund. Ich sag's einfach, wie es ist, das ist wirklich so. Und viele haben einfach ihre Diversitätsinitiativen eingestampft. Und auch manche zu mir gesagt, oh, Frau Kilou, wir arbeiten so gerne mit Ihnen, wir würden gerne weiterhin mit Ihnen arbeiten. Aber bitte nicht zum Thema Diversität und Vielfalt, ist gerade ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und auch Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die noch vor ein, zwei Jahren eine gewisse Sichtweise hatten auf das Thema, haben auf einmal ihre Meinung komplett geschiftet, ne? Ja, dass sie das jetzt, sagen wir mal, depriorisieren. Es ist einfach so vielerorts, ne? Und auch teilweise ganz plötzlich ihre Meinung geändert haben, ne, zu der Sichtweise. Ne, früher hieß es, wir müssen ganz viele Ressourcen reinstecken, uns dafür einsetzen. Und jetzt werden auch Stimmen laut, die einfach sagen, ja, wir haben andere Sorgen. Ja, also das ist jetzt nicht unsere Prio-Liste und wir haben eh schon genug getan und irgendwann mal ist es auch mal gut mit dem Thema. Höre ich auch öfters.
Glaubst du, ist es wirklich wirtschaftlich bedingt oder glaubst du, ist es war vorher ein Greenwashing? Ist es nur Opportunismus? Was glaubst du, steht dahinter?
Ich glaube von jedem etwas. Also ich kann jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber man merkt es dann trotzdem, ob es wirklich Leute ernst gemeint haben oder nicht. Ne? Und ich kann mich erinnern, das war vor 3 oder 4 Jahren, da hat mich jemand aus meinem Netz gefragt. Sie kommt übrigens aus Osteuropa. Für sie meinte so, ist Gender Diversity sowas für ein Trend? Weil bei uns ist es überhaupt kein Thema. Ne? Frauen und Männer kriegen das gleiche Gehalt und ganz viele Frauen bei uns studieren technische Berufe. Wir kennen dieses Thema gar nicht. Ist das ein Trend oder wie? Da habe ich sie gesagt, nein, natürlich ist es kein Trend. Aber ich würde gerne meine Aussage revidieren. Nach den neuesten Entwicklungen scheint es nur ein Trend gewesen zu sein. Ne? War halt fashionable, modern. Man merkt es auch bei einigen, Anführungsstrichen, LinkedIn-Influencern, ne? Die ganz viel und stark über das Thema gesprochen haben. Da hört man gar nichts mehr zu dem Thema dazu. No? Klar, man kann natürlich...
Das ist KI-Influencer jetzt wahrscheinlich. Entschuldigung, ich bin gerade auch zynisch.
Ja, weißt du, die KI-Influencer...
KI-Influencer sind es jetzt.
Genau. Ja, ja, genau. Weil es kann's ja jeder.
Du bist ja viel auf Bühnen unterwegs. Welche Frage wird dir zu selten gestellt?
Welche Frage wird mir zu selten gestellt? Wow, das war eine gute Frage. Hättest du mal gefragt, welche Frage mir am häufigsten gestellt wird, dann hätte ich das schon gewusst. Nee, also zum Beispiel, also ich fand die Frage auch mal spannend zu fragen, weil man hört ja oft immer so, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Was würdest du deinem
Die Frage kommt noch.
Achso, geht gar nicht, Danny, geht gar nicht. Weil ich denke mir immer so, wie langweilig ist diese Frage? Sorry, jetzt dreht sie auf den Philips, ne?
Das ist okay, die ist jetzt 250 Mal gestellt worden in diesem Podcast.
Siehst du? Und dann sage ich so, oh, wie langweilig ist die Frage? Ich so, ganz ehrlich, mein 16-jähriges Ich gibt's gar nicht mehr. Ist vorbei. Ich fände es viel interessanter, von meinem 60-jährigen Ich zu wissen, was er mir jetzt raten würde. Oder andersherum, ne? Vielleicht, was ich meinem 60-jährigen. Ich fände beide Perspektiven super interessant, ne? Ja, stell dir mal vor, Danny. Die 60-jährige Irene sitzt mit mir und gibt mir Ratschläge. Das wäre doch richtig cool.
Ich habe meine Frage schon mental umgebaut, damit ich nachher nicht in diesen Fettnapf trete und habe mir genau diesen, dieses Generationentreffen
vorbereitet. Jetzt kannst du deine Folgen die Frage mal umschiften. Nicht, was würdest du einem 16-jährigen Ich raten, sondern welchen Ratschlag hättest du gerne von einem 60-jährigen Ich?
Ja,
welche Tipps hättest du gerne von ihm?
Du wirst nachher total überrascht sein, welche Frage dich erwartet. So.
Jetzt hast du jetzt, die Backup-Frage ist wahrscheinlich noch schlimmer, oder? Hätte ich lieber meine Klappe gehalten. Ich war wieder vorlaut.
So will ich es haben hier. Wenn du einen Satz in jede Vorstandsetage hängen dürftest, welcher wäre das?
Mhm. Auch sehr gute Frage. Also da muss ich ehrlich sagen, es ist wirklich so ein Satz, der mich total beeindruckt hat, der mir letzte Woche über den Weg gelaufen ist. Und zwar, I'm not moving on, I'm moving up. Weil wir oft immer zu Leuten sagen, ja, weißt du, was ich meine? So, ich ziehe jetzt weiter, ich mache jetzt weiter. Nee, I'm not moving on, I'm moving up. Das ist die Sichtweise eigentlich, ne? Weil oftmals, je nachdem, welche Entscheidung wir im Leben treffen, wird uns ja vorgeworfen, wir würden etwas hinter uns lassen, ja? Irgendwas weglassen oder irgendwas verlieren. Das tun wir nicht, ne? Deswegen sage ich, ich werde in Zukunft nicht mehr sagen, wenn ich irgendwas verändere oder mich transformiere, I'm moving on, no, I'm moving up zu meinem nächsten Level, zu meinem besseren Ich, zu meinem higher self. Und das hat mich total geprägt. Das fand ich sehr, sehr spannend.
So, und jetzt machen wir noch kurz, eine Erinnerungsschleife. Wir haben uns ja vorhin über den Papierflieger lustig gemacht und guck dir mal an, wo der hinfliegt. Nach oben, der fliegt nämlich aufwärts.
Sehr gut, ne? Ja, auch moving up, ne? Moving up. Ja.
Mhm. Genau. Woran erkennst du persönlich eine Organisation, die den Menschen wirklich ernst nimmt?
Tatsächlich, das ist witzig. Ich werde auch den Namen nicht nennen, aber ich habe mal ein Projekt gehabt bei einer großen Institution. Und wenn man den Raum betreten hat, das Gebäude betreten hat, da hat man irgendwie immer diese negativen Vibes gespürt. Man hat wirklich gespürt, die Menschen dort sind todunglücklich, aber vielmehr wegen Bore-out. Ja, weil die irgendwie ja in dieser Firma nicht gefordert wurden, gar nicht gesehen wurden, gar nicht wahrgenommen. Also die waren wirklich so Menschen, die ihre Arbeit einfach abgearbeitet haben. Ja. Und ich finde, man merkt das sofort, wenn man irgendwo in ein Gebäude eines Unternehmens reingeht. Man spürt irgendwie den Vibe oder den Nicht-Vibe. Man spürt irgendwie den Flair. Man spürt das sofort. Ja?
Ja. Ja, ich war letztens in einer Agentur und da sind die alle so ein bisschen mit gesenktem Kreuz und so ganz duckmäuserisch durch die Flure gegangen.
Ja.
War da ein, zwei Tage da, hab ein paar Sprüche geklopft, so wie es meine Art ist, ein bisschen Fröhlichkeit versucht reinzubringen. Das hat sich dann schon leicht geändert und so ein bisschen Wertschätzung gezeigt und das kannten die da so nicht so richtig, habe ich erlebt. Da hast du recht, also da kriegt man dann so ein Gespür für, vor allem, wenn man selber den Tapetenwechsel öfter mal macht von Organisationen und sieht, wie es woanders ist, sage ich mal.
Absolut. Ich finde, das fängt auch bei Kleinigkeiten an. Ne? Es gab mal eine Firma, für mich ist es so selbstverständlich, wir arbeiten in der gleichen Firma, wir laufen uns irgendwie, auch wenn wir uns nicht kennen, noch nie gesprochen haben, man grüßt einfach. Aber in der Firma war das überhaupt nicht gang und gäbe. Auch so, wenn man in den Fahrstuhl steigt, ne? Dass man einfach sagt, hallo oder guten Tag, guten Morgen, whatsoever. Und für manche war das echt so, irgendwie so, hä? Wieso sagt ihr jetzt guten Morgen oder hallo? Wir kennen uns doch gar nicht. Das war irgendwie so befremdlich. Und da hatte ich sogar die Führungskraft ja, in der Abteilung anerzogen, immer auf und ab gelaufen, hat nie jemand gegrüßt, sondern immer ich mal den Namen gesagt, ja, guten Morgen oder sowas. Ne? Und dann hat er immer gegrinst und wer an mir vorbeiläuft, der kann nicht vorbeilaufen, ohne zu grüßen. Und irgendwann mal hat sich das eingependelt, dass er alle gegrüßt hat, zumindest einmal an den Tag, an dem er an die Leute vorbeigegangen ist.
Schön.
Ja. Oder? Das sind manchmal so Kleinigkeiten, dass das hebt die Stimmung einfach.
Bevor ich jetzt gleich zu den persönlichen Fragen gehe, gibt es
noch...
Oh
Gott, waren wir schon nicht sehr... Nee, okay, gut.
Ja, die waren schon persönlich. Ja, hey, du...
Das geht noch viel mehr.
Ja.
We're moving was up, Richtung. Ja?
Aber gibt es noch etwas, was du zum Thema Altersdiversität, wo du sagst, Danny, das haben wir jetzt gar nicht beleuchtet, das wäre mir auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das will ich nochmal gesagt haben dazu.
Ja, vielleicht was wichtig wäre, wir gucken nur auf die Zahl, aber viele denken eigentlich so, zu dem Thema Alter gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, gibt es eigentlich gar nicht viel zu unternehmen, aber dass das Alter tatsächlich mit sehr vielen anderen Themen im Unternehmen mit verknüpft sind, ja, und das auch mit beeinflusst, wie wir unsere Unternehmenskultur gestalten. Dessen sollten sich Unternehmen einfach bewusst sein. Sei es Themen wie Weiterbildung, sei es Themen wie alles, was New Work betrifft, ne, Remote-Arbeit, flexible Arbeitszeiten. Dann auch das Thema, fühle ich mich zum Unternehmen zugehörig? Ne? Habe ich das Gefühl, ich passe da rein oder passe nicht da rein? Und letzten Endes auch zu schauen, dass unabhängig vom Alter, das haben auch Studien von der New York University und der Stanford University ergeben, dass was alle Altersgruppen gemein haben, worauf der meisten Wert legen bei einem Arbeitgeber oder ihrem Arbeitsplatz ist, dass sie das Gefühl haben, Mehrwert stiften zu können. Ja, da ist es egal, ob du 20, 30, 50 bist, gib den Menschen die Möglichkeit, etwas zum Unternehmenserfolg beizutragen, Mehrwert zu stiften, dann sind sie motiviert und alles andere kommt. Das, was sie sich auch wünschen, gesehen und gehört werden, Wertschätzung, Respekt.
Ja, also das ist ja so ein Thema, was ich aus dem Thema Resilienz immer ganz viel mitbringe, einfach Selbstwirksamkeit.
Ja.
Du merkst, das, was du halt beiträgst, ist halt ein Teil zum Ganzen und hat einen Wert. Und das darf man auch ruhig zeigen als Führungskraft.
Ja.
Super, vielen schönen Dank. Und jetzt gehen wir in die persönlichen Fragen rein. Mhm. Also wir fangen seicht an und es wird tiefer dann.
Oh Gott.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ja, ich würde sagen tatsächlich das, was ich mit Joint Generations verbinde. ne? Die ganzen Success-Stories, die Leute mit mir teilen. Weil ich sag mal so, wenn ich in ein Projekt eingebunden bin, ne, da kriege ich das ja unmittelbar mit. Aber wenn mir Leute das nochmal über Social Media oder sowas teilen oder mir eine Nachricht schicken, Dinge, die ich nicht unmittelbar mitbekomme, auch nicht unmittelbar beeinflusse, sondern indirekt durch meine Aussagen, durch meine Postings oder durch mein Buch, da denke ich mal, kann ich echt stolz drauf sein. Auch die Leute, die mich mit auf der Reise begleitet haben, ne? Weil ich würde mal sagen, das Coolste ist, dass viele Leute auch Joint Generations mittlerweile als Synonym für generationsübergreifende Zusammenarbeit nutzen. Ne? Das hat so ein bisschen, mein Tempomoment. Ja, wir sagen ja auch nicht mehr Taschentücher, sondern Tempo. Und wenn dann jemand sagt, wir sind Joint Generations unterwegs, unsere Kultur ist total Joint Generations, dann ich yes.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Du, ich habe das mittlerweile aufgegeben und mittlerweile braucht es auch gar nicht mehr. Ich wollte mal voll die coole Developerin sein, Programmiererin. Und das war halt so, ich bin halt schon so, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe, kann mich schnell in Sachen reinfuchsen. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, ich stoße an meine Grenzen, weil jedes Programmchen, ich hatte auch so Schulungen und Trainings dazu besucht, was ich programmieren sollte, habe ich dann auch hinbekommen, aber jedes neue Programm war für mich eine neue Herausforderung. Das heißt, irgendwie habe ich gemerkt, ich habe kein Talent dafür und ich glaube, man braucht doch ein bisschen Talent dafür, aber mittlerweile ist es ja so, man muss ja nicht mehr so doll coden können, man muss aber einfach nur verstehen, wie die einzelnen Prozesse und Flows miteinander interagieren. Also auch in Zukunft wird es so sein, dass die KI einfach die Programme für einen erstellen kann, aber man braucht immer noch den Menschen, der KI sagt, was das alles können muss. Ja.
Das heißt, du hast keine Fähigkeit oder Fertigkeit, die du noch haben möchtest.
Ja, ich überlege gerade, was könnte ich denn noch gut, was wäre es denn noch, was ich lernen wollen würde?
Wenn du nichts vermisst, vermisst du nichts.
Nö. Momentan nicht. Klar, ich hätte natürlich Superkräfte und würde den Weltfrieden herbeibeschwören, aber das ist ein bisschen zu utopisch.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Stolpersteine auf dem Weg zur Spiritualität, Schlafes Bruder, Brave New World.
Alle noch nicht genannt hier, cool.
Echt? Oh, wow.
Welcher Glaubenssatz hat dich in deinem Leben behindert?
Du musst mindestens 200% geben, damit du genauso akzeptiert wirst wie alle anderen.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Sobald es nicht mehr wichtig ist, was andere über dich denken, bist du viel freier.
Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ui. Mein Lieblingsfoto aus der Kindheit. Ach, tatsächlich, wenn ich mir das Foto, ich habe das Foto von ein paar Wochen nochmal gesehen, da dachte ich mir so, ey, das ist doch Irene, ne? Wie sie leibt und lebt. Da war ich, da hatte ich Geburtstag. Ich glaube, das war das mein 4. oder 5. Geburtstag? Auf jeden Fall war das Foto, da waren Leute im Hintergrund, haben getanzt. Und meine Mutter war an der Seite, hat so Essen angerichtet und ich war mittendrin und habe mein neues Fahrrad bekommen und bin natürlich in der Wohnung draufgestiegen. Und dann dachte ich mir so, das ist doch typisch Irene, ne? So alle, sie hat Geburtstag, alle im Hintergrund tanzen und sie dann mitten in der Wohnung im Radl.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Tatsächlich in meiner Wohnung. Mhm.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Ich liebe total Menschen, die es schaffen, empathisch zu sein. Ne? Also, dass die auch sich in Dinge hineinversetzen können, die sie vielleicht nicht so betreffen. Also, das schindet bei mir Eindruck. Menschen, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wo man das Gefühl hat, einfach, die sind eins mit sich. Und Menschen, die viel erreicht haben, aber trotzdem bodenständig geblieben sind.
Schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Oh, tatsächlich, ich bin ja so ein Raving-Fan, ne, von Oprah Winfrey. Ich finde die Ariana Huffington auch ganz toll. Ja, das sind die, ja, weil die sich einfach trotz aller Widrigkeiten durchgekämpft haben, immer für Menschlichkeit eingesetzt haben, ihren Werten treu geblieben sind und ja, eine ganze Generation geprägt haben, ne? Ja, also ich sage so, Ariana Huffington, ja, zum Beispiel ein Thema, ein Tabuthema, ja, oder mehrere Tabuthemen, ne, wie Mobbing, Burnout, einfach gesellschaftsfähig, salonfähig gemacht. Und dann haben wir eine Oprah Winfrey, ne, die wieder Menschlichkeit in Medien und gerade in Medien wieder reingebracht hat, ne? Dass sie auch gesagt hat, man kann sich auch mal verletzlich zeigen und auch einfach Menschen, die anders waren oder andere Wege beschritten haben, eine Bühne geboten hat.
Schön, kannte ich noch nicht die Person.
Beide, echt nicht? Oh, da
Nein,
muss
das.
ich. Also hier, dann hast du ja immer die gleichen Leute hier in den Podcast oder wie?
Stell dir vor, du sitzt an einem Tisch mit der 15- und 85-jährigen Irene.
Ach, ist das die Umstellung der Frage?
Nein.
Ich bin doch nicht blöd.
Hier
Ich kann
wird
doch
klug
nicht
geschnitten.
erraten.
Hier wird klug geschnitten in dem Podcast. Was glaubst du, welchen Rat würden Sie dir geben?
Ha! Jetzt hast du mich erwischt. Ich habe doch gesagt, ich war zu vorlaut. Mann! Was würde meine 15. Okay, lass mich mal schalten, 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 schalten. Also meine 15-Jährige würde wahrscheinlich sagen, nimm das Leben nicht so ernst, sei ein bisschen gechillter. Und es kommt doch alles anders, als du dir das gerade denkst. Ja, deswegen sei auch mal ein bisschen flexibel, sei auch ein bisschen spontan und lass auch einiges auf dich zukommen. Und ja, leb auch jetzt im Hier und Jetzt und nicht in der Zukunft, weil die Zukunft sieht eh anders aus, als du dir das gerade ausmalst. 85. Wow. Gut, dass du 85 gesagt hast und nicht irgendwie 87, weil es haben mir nämlich zwei vermeintliche Wahrsager unabhängig voneinander gesagt, ich werde nur 85. Ne? Deswegen hast du mal Glück gehabt. Hättest du gesagt 87, hätte ich gesagt, nee, da bin ich nicht in meinem Leben.
Oder du hattest einen dritten Wahrsager, der wusste, welches Timing er wählt. Du hast ja gefragt, warum der Raum so dunkel hier ist.
Ja. Oh, da wird mir raten, wahrscheinlich sagen, vergleich dich nie mit anderen. Würde sagen, glaub mehr an dich selbst. Lass mehr die Zweifel beiseite. Und bereue die Dinge, die du nicht getan hast, als die Dinge, die du getan hast.
Schön. Lass ich noch kurz nachwirken und komm dann
You're
zur.
moving up. Das ist jetzt unser Insider, oder? Sein Running Gag.
Wir haben noch eine Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, also tatsächlich, es ist, ich habe eigentlich mehrere, ja, wie dieses
Hau
not
raus,
moving
hau
on,
raus.
moving up, not moving on, not moving up, dann in Richtung andere leben und leben lassen. Und dann never give up und nothing is impossible. Ja, weil ich denke auch so, wir sind einfach so sozialisiert worden, dass wir in unserem Denken sehr, sehr begrenzt aufwachsen. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, unser vollstes Potenzial auszuschöpfen. Deswegen ist mein Ziel ist immer, danach zu streben, wie schaffe ich das, in jeder Phase meines Lebens mein vollstes Potenzial auszuleben. Und ich strebe immer noch. So I'm moving up, right?
So, Irene, nothing is impossible. Vielen lieben Dank für diesen schönen, starken Abschlusssatz. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast für dieses kurzweilige, informative, inspirierende und persönliche Gespräch über Altersdiversität, KI, persönliche Begegnung. Vielen lieben Dank.
Thank you.
Tschüss.
Servus.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat,
Hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.